Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gestern ist die große Schauspielerin Irm Herrmann verstorben mit 77 Jahren. In Filmen von Rainer Werner Fassbinder feierte sie große Erfolge, aber Irm Herrmann spielte auch mit bei Werner Herzog oder Loriot. In einem Gespräch aus dem Jahr 2015 wollen wir gleich an sie erinnern. Zuvor aber, Irm Herrmann war in unserem Haus oft zu Gast. In Hörspielen wie in unseren Wurfsendungen, in der sie mit Otto Sander ein legendäres Doppel bildete.
So nicht.
So nicht?
So nicht.
Wie dann?
Na, so.
Ach so. So also.
Ja, genau.
So?
Ja, genau so. Nein, ach, nicht so. So.
Aber warum denn nicht so?
Na, weil so, wenn...
Ach so.
Doch nicht so.
Das siehst du.
Ja, ja, aber so auch nicht.
So, so, so. So also auch nicht? Etwa so?
So oder so sowieso.
Irm Herrmann im Pingpong mit Otto Sander. Irm Herrmann war eine ganz wunderbare Darstellerin komischer Rollen. Sie gab den verschrobenen, dabei oft liebenswerten Zicken einen ganz eigenen Humor und eine ganz eigene Würde mit. Sie spielte mit allen großen Regisseuren, aber einer, der war ihr Zentralgestirn, Rainer Werner Fassbinder. Er stellte für Irm Herrmann nicht nur beruflich die Weichen, er war ihr Lebenspartner in den frühen 1960ern. Herrmann wurde durch ihn zur Schauspielerin, aber vielleicht auch ein wenig eher durch sie zum Regisseur. 2015 lief auf der Berlinale ein Dokumentarfilm, in dem Irm Herrmann erzählte von Rainer Werner Fassbinder und auch ein wenig von sich selbst. Bezeichnender Titel: Lieben ohne zu fordern. Damals traf ich Irm Herrmann, einen Blitzbesuch. Sie kannte diesen Film selbst noch gar nicht und stellte ihren Berlinale-Auftritt ganz bescheiden in den Dienst des dänischen Regisseurs damals. Und der zeigte den ja stets so berserkerhaft arbeitenden Fassbinder vollkommen fertig auf einer Couch, groggy, aufgedunsen. Und Christian Bratt Thomsen sagte, er habe lange Jahre Angst gehabt, solche Bilder vom Menschen Fassbinder so in aller Ehrlichkeit zu zeigen. Und ich fragte Irm Herrmann, ob sie das verstehen könne.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil ich habe Christian Bratt Thomsen kennengelernt in Venedig 1972, als die Peter von Kant gezeigt wurde und auch der Händler der vier Jahreszeiten. Und da zum ersten Mal ist mir Christian Bratt Thomsen begegnet. Und seitdem hat er uns, ich sage uns, nämlich Fassbinder und auch mich, nicht mehr verlassen. Er war bei jeder Premiere, er reiste immer nach Deutschland, um Fassbinder zu besuchen. Er hat ihn beim Drehen beobachtet oder begleitet. Und unsere Freundschaft, es entstand dann wirklich eine herzliche Freundschaft zwischen uns. Und wir sind, weil ich ja selber Kinder habe, sind wir auch jedes Jahr nach Dänemark in sein Ferienhaus gefahren. Also wir sind sehr befreundet. Und dass Christian Bratt Thomsen so auch Scheu hat, Fassbinder in prekären Situationen zu zeigen, das spricht nur für seine große Liebe und Achtung gegenüber Fassbinder. Er liebt ihn aufrichtig. Er hat einige Bücher über ihn geschrieben und jeden Film analysiert, so nach, jetzt hätte ich mal gesagt, Brecht, Freud. Er hat auch Bücher über Freud geschrieben in Dänemark und er ist da sehr bekannt als Schriftsteller und Filmemacher. Er macht nämlich nicht nur Dokumentarfilme, sondern auch Spielfilme. Habe ich auch schon mitgespielt vor vielen, vielen Jahren in Dänemark. Und er hat mich auch immer eingeladen zu allen Festivals. Also wir sind eigentlich Jahrzehnte fast in Verbindung geblieben.
Dieses Vertrauen, das merkt man dem Film auch an. Sie sind die Gesprächspartnerin in diesem Dokumentarfilm über den Menschen und über ihren Lebenspartner Rainer Werner Fassbinder, der ihre erste ganz, ganz große Liebe war. Wie war denn das für Sie, zurückzugehen, auch zu Ihren Anfängen um fast 50 Jahre?
Sie meinen jetzt, was das Gespräch betrifft. Ja, Es ist ja nun so, dass ich immer wieder über Fassbinder befragt werde. Das ist also jetzt nicht ein Schock nach so vielen Jahrzehnten, sondern das ist eigentlich fortlaufend, kann man sagen. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich noch irgendetwas Neues erzählen kann, weil alles ist schon gesagt und geschrieben und verfilmt und vertont. Aber nun gut, wir sind ja hier, um eben über diesen Film zu sprechen, den ich leider nicht gesehen habe, weil ich ja auch gerade probe in Hamburg.
Aber Sie haben so schön gesagt in dem Film, ich habe an den Fassbinder geglaubt, ganz früh, bevor ihn überhaupt jemand kannte. Warum eigentlich? Sah man dem den Regisseur an der Nasenspitze an?
Nein, aber ich habe natürlich auch Intuition und ich wusste einfach von Beginn an, wo ich ihn kennengelernt habe und er dann noch gar keine Filme gemacht hat, weil er gerade von der Schauspielschule kam, dass er irgendwie was Großes wird, weil er das wollte. Und das habe ich ihm auch geglaubt und ich war davon einfach begeistert und beseelt, mit ihm zu sein, weil ich wirklich daran geglaubt habe, dass er ein großer Regisseur wird.
Und weil Sie ihn geliebt haben wahrscheinlich, denn Sie waren damals keine Schauspielerin.
Nein.
Sie kamen aus dem Büro und er hat Sie zur Schauspielerin gemacht.
Ja, das ist natürlich, das gehört dazu, dass ich immer schon von Kindheit an raus wollte aus dem bürgerlichen Milieu, aber für mich überhaupt gar keine Möglichkeit sah, in diesem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, Schauspielerin zu werden. Obwohl das schon als Kind mein Traum war, den ich aber nie veröffentlicht habe. Die hätten mich ausgelacht zu Hause. Mhm. Ich hätte gar keinen Spielraum gehabt, mich zu entwickeln. Und deswegen war er wie ein Fingerzeig Gottes, der mich rausgeholt hat aus dem alltäglichen Büroalltag.
Der Film hat einen schönen Titel. Liebe ohne zu fordern, das ist eine Zeile aus dem Film Die bitteren Tränen der Petra von Kant. Liebe ohne zu fordern, das müssen aber eigentlich auch 7 Jahre Lebenserfahrung von Irm Hermann sein, denn sonst wäre es ja wohl nicht gegangen, oder?
Ja, das ist richtig. Ich habe ihn wirklich geliebt, ohne Forderung eben, sondern ich war ihm schon ganz ergeben. Und das hat natürlich auch viel, ja, wie soll ich es? Es war nicht nur schön, sondern es hat ja auch viel Energie gekostet und wirklich Selbstverleugnung.
Selbstverleugnung. Gleichzeitig habe ich mich auch ein bisschen amüsiert. Das ist, glaube ich, eine nicht so bekannte Geschichte. Sie sagen so ganz direkt, es ging bei uns beiden immer ums Geld. Er hat die 5-Mark-Scheine gebunkert und immer versteckt, immer gleich einen Film draus gemacht. Sie waren eigentlich zuständig für das solide Fundament zwischen ihnen beiden, oder?
Ja, das war auch noch so im Antitheater dann später, dass ich ja durch meine kaufmännische Ausbildung einfach ein anderes Fundament hatte als er, der ja sehr früh eben von der Schule ging, dann in irgendwelchen Heimen war. Der hatte nicht diese Art kaufmännisches Denken. Und ich wirkte irgendwie auch seriös. Und deswegen habe ich es auch immer wieder geschafft, Gelder zu beschaffen fürs Theater erstmal natürlich.
Sie haben sogar Ihren Vater angepumpt, damit Ihr Freund einen Film drehen konnte.
Ja, genau. Wobei wir dann wo kein Film daraus entstanden ist, sondern man hat es halt für Flipper, Kino und Zigaretten ausgegeben.
Mhm. Sie sind ja beide Kriegskinder, Rainer Werner Fassbinder und Sie. Ja. Aber beide ganz unterschiedliche Grunderfahrungen von Familie, von Geborgenheit, von Aufgehobensein. Das machte sie zu einem Anker, aber auch zu einem Fremdkörper in diesem ganzen Clan, den er um sich scharte.
Ja, das kann man schon so sehen. Obwohl der Rainer ja auch unheimlich spießbürgerliche Züge hatte. Also der war unheimlich darauf erpicht, dass man eben in der Küche saß. In der Küche wurden die Filme entworfen, in der Küche wurde geredet, gekocht, da hockte man zusammen. Also er wollte immer eine Familie um sich haben.
Mhm.
Also der hatte schon auch sehr, ja, das ist der totale Widerspruch zu seinen Filmen, aber er war auch ein ganz großes Stück bürgerlich.
Zugleich Privatleben gab es irgendwie nicht. Also wenn man 5 Filme in 5 Monaten dreht und das ist passiert, in allen waren sie dabei, dann hat man kein Privatleben in dem Sinne.
meine Zeit mit ihm, die hat ja vorher stattgefunden, bevor er Filme drehte. Und da war es sehr wohl, dass wir ein Privatleben hatten. Denn er hat sich dann total auf mich geworfen. Ich bin ja auch aus dem Büro rausgegangen.
Sagen wir es nochmal, Sie waren Sekretärin.
Ich war Chefsekretärin und er hat mich jeden Tag dann abgeholt und stand schon immer unten und guckte nach oben zum Fenster. Und da war ja noch nicht dieses digitale Zeitalter. Also es gab noch keine Handys. Und das, also Medien und so und auch kein Fernsehen, also das hatten wir alles nicht. Und dann ist er eben eines Tages hingegangen zu meinem Chef und sagte, nein, das ist hier alles Ausbeutung, Frau Herrmann kommt jetzt nicht mehr. Und es war wirklich so, ich habe überhaupt nicht gekündigt, sondern ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Und dann fing natürlich eine sehr harte Zeit an, weil es musste irgendwie Geld her. Und es war dann ganz schwierig auch für mich, so ins Bodenlose zu sinken. Also ich hatte ja keine Sicherheit mehr. Ich musste die Miete bezahlen. Ich habe dann gejobbt in manchen Filmproduktionen oder irgendwelche unsinnigen Jobs angenommen, um uns über Wasser zu halten.
Klingt aber auch nach ganz liebevollen Erinnerungen an einen Mann, der eigentlich als ganz berserkerhaft verschrien ist. Rainer Werner Fassbinder.
Ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wir gingen halt im Englischen Garten spazieren, wir haben Filme geguckt, die amerikanischen P-Picture-Filme, alle so von nachmittags bis nachts Flipper gespielt und waren immer nur so Fastfood-Essen irgendwie, ja. Und dann kam ja eben bald das Action-Theater und dann veränderte sich unser Leben. Also wir sind dann von der Zweierbeziehung in diese Gruppe reingekommen ins Action-Theater.
Irm Herrmann über eine große Liebe in den frühen 1960ern, noch bevor Fassbinder so richtig Fassbinder war, waren er und Irm Herrmann ein Paar. Vor 5 Jahren sprach ich mit der Schauspielerin Irm Herrmann. Auf der Berlinale wurde eine Dokumentation über ihren Lebenspartner in jungen Jahren über Rainer Werner Fassbinder gezeigt. In fast 20 seiner Filme hat sie mitgespielt und schon ihre erste Rolle war eine urkomische. Eine rührend hilflose Sonnenbrillenverkäuferin, die nach allen Regeln der Kunst beklaut wird. War da schon im Ansatz die berühmte Komikerin zu sehen, die Irm Herrmann dann werden sollte?
Ja, wahrscheinlich, wenn Sie das so sehen.
Ja, man hat immer gedacht, Sie waren da die Bürgerliche, die Tussi, und plötzlich ziehen Sie da alle Facetten und man lacht ganz herzlich, immer heute noch.
Ja, das ist aber sicher so von der Kamera aufgenommen, dass es dann so komisch wirkt. Mhm. Ich selber war ziemlich verklemmt und wusste gar nicht, wie mir geschah. Also das war für mich absolut Neuland. Ich hatte ja keine Erfahrung.
Sie waren auch sowas wie ein Fremdkörper im großen Clan, ne?
Ja, schon.
Wie hat sich das gezeigt, dass Sie da eigentlich nicht ganz hingehörten? In diese Fassbinder-Familie?
Am Anfang war das eigentlich nicht so, weil die Leute, mit denen er sich ja umgeben hat, oder die vom Action-Theater noch, das waren ja Schauspielschüler, die noch nicht wussten, auch die ja noch kein Angebot hatten, sich ja noch nicht mehr beworben haben, die von der Schauspielschule kamen oder auch von der Straße kamen, oder wie Kurt Raab, der Requisiteur war beim Bayerischen Rundfunk. Das war schon so ein Sammelsurium von auch bürgerlichen Leuten oder einfach, die waren eigentlich alle auf der Suche.
Er hat sie auch ein bisschen benutzt, das erzählen Sie auch in dem Film. Er hat sie auch häufig gedemütigt. Warum sind Sie eigentlich so lange geblieben und nicht schreiend davongelaufen?
Als Selbsterhaltungstrieb, würde ich mal sagen.
Nanu?
Ja klar, was wäre denn die Alternative gewesen? Zurück ins Büro? Das hätte ich mir nicht mehr vorstellen können. Und ich war aber dadurch, dass ich ja keine Schauspielschule hatte und ja auch keinen Kreis hatte, also ich hatte keine Lobby. Ich bin ja zum Film nur gekommen über Rainer Werner Fassbinder. Ich wäre ja dann auf der Straße gestanden.
Aber gequält hat er Sie auch. In einigen Filmrollen sind Sie zusammengeschlagen worden und das sieht ziemlich echt aus.
Ja, das war bei Berlin-Alexanderplatz. Einmal, ja. Das war übrigens, glaube ich, die letzte oder vorletzte Rolle, die ich da gespielt habe. Aber wenn man das anguckt, dann weiß man, dass nicht ich das Opfer bin, sondern das Schwein ist der andere, der zuschlägt.
Mhm, das stimmt.
So ist es doch.
Das sieht man, aber Sie sind diejenige, die manchmal ganz schön dran glauben musste. Sie mochten keine Drogen nehmen. Sie waren auch nicht immer seine einzige Frau. Also, Sie haben auch ihn mit Männern teilen müssen. Das war nicht angenehm. Nochmal, läuft man da nicht manchmal auch schreiend davon?
Doch, das bin ich ja auch schon einige Male, habe ich das getan, dass ich davon gelaufen bin. Aber er hat mich immer wieder zurückgeholt.
Sind Sie jemand, der viel aushält?
Ja, das ist wohl meine Erziehung.
Inwiefern?
Ja, dass man nicht gleich das Handtuch wirft, sondern dass man auch etwas aushält. Und irgendwie habe ich natürlich auch eine innere Richtschnur, wie weit ich gehen kann.
Sie haben den Absprung regelrecht geschafft, 1975. Wie eigentlich und warum?
Das sind mehrere Faktoren gewesen. Unser Abschied fand ja eigentlich statt am Theater am Turm 1974. Und er hat mir den Mann meines Lebens praktisch zugeführt. Denn die erste Inszenierung, die er machte am THT, das war ja Germinal. Und mein Partner war mein Liebhaber im Stück. Und der wurde dann der Mann meines Lebens. Insofern, also ich habe mich dann ja tatsächlich verliebt in meinen Partner. Und das ist jetzt, hält jetzt schon 40 Jahre.
Der Kinderbuchautor, ganz anderes Leben. Sie haben zwei Kinder bekommen, leben in Berlin-Zehlendorf, auch glaube ich seit fast 40 Jahren. Einfach ein Leben gefunden, das besser zu Ihnen passte?
Ja, das ist ja nicht unbedingt so, dass wenn man eine feste Beziehung hat und Kinder hat, dass man deswegen dann bürgerlich wird. Ich habe ja meinen Beruf nach wie vor gehabt oder habe ihn. Also ich spiele ja laufend und...
Aber privates Glück gefunden?
Ja.
Wie sieht das heute für Sie aus, privates Glück?
Ich fühle mich einfach vom Schicksal begünstigt, sozusagen, dass ich... ich bin sehr dankbar für mein Schicksal, so hart es auch immer mal wieder war und so schwierig. Aber letztlich ist alles sehr gut geworden. Und ich vertraue darauf, dass ich einfach eine innere Führung habe und eine innere Hilfe. Und auf die baue ich. Und deswegen muss man keine Angst mehr haben, dass man irgendetwas verpasst oder... dass man noch irgendetwas haben möchte, was einem dann sowieso kein Glück beschert.
Letztlich ist alles sehr gut geworden. Irm Hermann über turbulente Jahre. Irm Hermann war im Februar 2015 unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur und sie erzählte, wie sehr sie in ihren Anfangsjahren das Produkt und bisweilen auch das Opfer eines großen Regisseurs war. Sie war Lebenspartnerin von Rainer Werner Fassbinder und Schauspielerin in seinen Filmen. Wann hat sie eigentlich entdeckt, dass sie selber jemand war?
Ja, Übung habe ich mir geholt am THT. Da spielte man eigentlich unentwegt. Man hat alle drei Wochen, vier Wochen eine Premiere gehabt und da habe ich mich richtig geübt. Da habe ich schon eine gewisse Selbstsicherheit entwickelt. Und dann danach, als ich als mein Sohn geboren worden ist, und dann habe ich auch erstmal meine Aufmerksamkeit auf der Familie gehabt. Und habe den Beruf sehr zurückgenommen, weil mir es einfach wichtig erschien, für das Kind da zu sein, weil ich nämlich nicht wollte, dass mit meinem Kind sowas passiert wie in der Fassbinder-Kommune, sage ich mal. Also mit diesem Leben wollte ich nicht, dass mein Kind damit was zu tun hat. Und dann habe ich ja auch Angebote bekommen von Geißendörfer, der mir sehr zugetan war. Ich habe ja einige Sachen mit ihm gemacht.
Im Zauberberg
auch und Ediths Tagebuch. Und da gibt es eine schöne Geschichte im Zauberberg. Nämlich, ich habe der Fräulein Engelhardt gespielt. Und ich hatte, weiß nicht, noch im November wunderbare Kostümproben mit Spitzenkleidern. Und das war alles ganz toll. Und dann stellte ich fest im Dezember, dass ich schwanger war. Und der Dreh dauerte 9 Monate in der Schweiz. Und dann habe ich, im Januar haben wir angefangen zu drehen und da habe ich das dem Hans Geißendörfer offenbart, dass ich eben schwanger bin. Und der Hans Seitz, der Produzent, war auch mit dabei. In Montreux war das erstmal, in so einem großen Hotel, Grand Hotel haben wir gedreht. Und er hat mich umarmt und war, hat mich geküsst und hat gesagt, wie wunderbar er das findet, dass ich ein Kind bekomme, weil ich so eine Angst hatte, dass ich jetzt die Rolle natürlich abgeben muss. Mhm. Weil ich ja als Fräulein Engelhardt so eine spießige alte Jungfer, nicht spießig, sondern halt, ich war eine alte Jungfer. Dann mussten die Kleider natürlich im Laufe der Zeit geändert werden. Und was soll ich Ihnen sagen, mein Sohn Fridolin hat ein Fräulein Engelhardt geheiratet.
Ja. Das ist ja eine schöne Wolte. Das ist ja eine schöne Wolte. Frau Herrmann, Sie haben mit großen Regisseuren gearbeitet, mit Percy Adlon, mit Volker Schlöndorff, mit Geißendörfer, den Zauberberg, das haben Sie uns eben erzählt. Fordernde Künstler, aber eher ruhige Menschen, nach dem, was Sie in den Knochen auch hatten. Hat Sie das geformt?
Ja, ich muss sagen, dass diese Regisseure waren mir alle sehr zugetan und haben mir sehr geholfen. Also die haben mich nicht irgendwie ausgebeutet oder mich irgendwie gepresst oder so, sondern ich hatte dann schon auch eine gewisse Sicherheit.
Und Sie haben auch viel Erfolg gehabt, Bundesfilmpreis bekommen und Auszeichnungen. Das Selbstbewusstsein ist dann nach und nach gewachsen.
Ja.
Haben Sie eigentlich heute noch Selbstzweifel? Sie spielen bis heute und Sie spielen viel.
Ich muss sagen, seit geraumer Zeit sind meine Zweifel eigentlich nicht mehr so vorhanden. Ne?
Gutes Gefühl?
Ja, ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich spiele.
Ihre Kinder, Sie haben von Ihrem Sohn erzählt, der ein Fräulein Engelhardt geheiratet hat. Ihre Kinder sind keine Schauspieler. Gucken die Ihre Filme?
Ja, vielleicht. Nicht unbedingt, nee.
Wollen Sie das nicht? Oder trennen Sie das ganz, ganz präzise, das Berufliche, das Private?
Ich muss sagen, ich weiß wirklich nicht, ob die irgendwie die Fassbinder-Filme geguckt haben. Ich weiß es nicht. Wir sind nicht solche DVD-Gucker zu Hause oder das. Nee, mein jüngerer Sohn, der steht mehr auf Actionfilme, amerikanische oder Science-Fiction und sowas, aber nicht so deutsches Kino.
Nun wissen wir auch, was man im Hause Herrmann an Filmen guckt. Danke. Irm Herrmann, in ihren Rollen und auch im Gespräch eher ein Antistar. Zögerlich und fast ein wenig linkisch, dabei eine sehr elegante Erscheinung, das erinnere ich noch gut von unserem Gespräch auf der Berlinale. Und wir sprachen auch über ihre legendären komischen Rollen. In Loriots Filmen zum Beispiel erinnern Sie sie noch etwa in Papa Ante Portas. Ich bin deine Tante Hedwig. Der Satz wurde zum geflügelten Wort, so witzig und zugleich ein bisschen bedrohlich, wie Irm Herrmann ihn sprach. Klar, dass ich Irm Herrmann gefragt habe, wie oft der Perfektionist Loriot sie diesen Satz hat sprechen lassen.
Nur einmal.
Ehrlich?
Ja, ehrlich.
Wie haben Sie das geschafft? Ich kenne Leute, mit denen hat er bis zur Verzweiflung geprobt. Und die waren auch gut.
Ich habe diese Szene im Zug haben wir wirklich nur einmal gedreht. Das heißt, es mit Schuss und Gegenschuss natürlich dann zwangsläufig doppelt es sich, ja, wenn es die Kamera auf ihm ist und auf uns, dass man das wiederholt. Aber eigentlich haben wir das 1:1 gedreht.
Das ist ja toll.
Aber später dann in Ahlbeck auf der Seebrücke, es war ja September, das winterte sehr stark. Und es war ja eine große Geburtstagstafel von dieser Tante, die da 85 wird. Und da war ich dann so in einer Situation, wo er mich das schon, da hatte ich nur einen Satz zu sagen. Also ich habe natürlich mehr Sätze gehabt, das ist ja auch sehr witzig da mit dem Mai, Alexander Mai, den es ja leider nicht mehr gibt. Wenn er sagte, du bist der Schärfste zwischen Heringsdorf und ich weiß nicht, Ahlbeck. Aber ich musste unter dem Tisch immer sagen, nein, wie ordinär zu Evelyn Herrmann, weil die Handtasche runtergefallen war. Und das hat er mich, glaube ich, 15 Mal sagen lassen. Und er hat es mir immer vorgesagt und ich habe es ihm nachgesagt. Und eigentlich war das von Anfang an immer dasselbe. Aber er hatte irgendwie Spaß daran, mich das oft sagen zu lassen. Nein, wie ordinär.
Wir als Publikum haben ja oft Spaß an ihren auch verschrobenen Rollen, an den Tantchen, an den kleinen Spießerinnen. Manchmal verzeihen sie auch an den Zicken. Wunderbare Auftritte. Wie üben Sie sowas eigentlich?
Ich übe nie.
Echt?
Echt.
Das soll ich glauben?
Ja, das dürfen Sie mir glauben. Ich muss den Text lernen, aber üben tue ich nicht. Also den Text muss ich üben, ja, das ist schon wahr.
Vor mir sitzt eine gut aussehende, hochdisziplinierte Frau und die muss nie üben. Die kann das so?
Das kann ich immer so.
Ehrlich?
Ja, ehrlich.
Stellen Sie sich nie vor den Spiegel und probieren den Ausdruck.
Oh, um Gottes Willen, bloß nicht, dann wird es nur für quer.
Das würde das verderben, wenn man das probt.
Ja.
Tatsache.
Ja, nee, das so jemand bin ich nicht.
Sie sind jemand, der
ich spiele immer aus dem Bauch raus.
Im Moment explodiert und das muss dann sitzen.
Ja.
Mhm. Ein lieber Kollege hat mich noch auf eine andere Rolle aufmerksam gemacht, so eine esoterische, ältliche Überfee, Fefi Zänglein in einem Tatort, hatte auch ein Riesenpublikum. Da ist sie so eine Frau mit Aura, mit Indientrip. Ist das auch ein bisschen selbstironisch? Sie waren ja selbst mal auf Indientrip, Frau Herrmann.
Ja, ich bin in den 70er, 80er Jahren sehr jedes Jahr nach Indien gereist, das stimmt, ja. Mhm. Aber diese Rolle hat nun damit überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, das war ziemlich schwierig für mich, die Entscheidung, das überhaupt anzunehmen. Und da habe ich lange damit sogar gerungen, weil die Fefi so eine Kunstsprache hatte, die aber jetzt nicht wie Fassbinder oder Marie-Louise Fleißer, also nicht diese Art Sprache, sondern das ist eine ganz verquere, verbogene Sprache gewesen. Und davor habe ich mich gescheut, das zu spielen, weil ich nicht wollte, dass es lächerlich wird. Mhm. Aber der Regisseur hat mich dann davon überzeugt. Ich habe nämlich extra um eine Probe gebeten, was ich ja noch nie gemacht habe, ob das wirklich gelingen kann. Und da habe ich ihm das im Hotel so vorgelesen und er sagte, das ist doch perfekt, was willst du? Und dann habe ich das doch angenommen. Aber das ist schon eine besondere Rolle gewesen.
Danke für das Stichwort, weil Sie sagen, es soll nicht lächerlich wirken. Noch eine wirklich besondere Rolle in Ihrem Repertoire, vielleicht nicht erwartet, das ist die Emmy Göring in einem Hörspiel, das mich tief beeindruckt hat. Da sind Sie die ganze Zeit mit fast opernhafter Sprache in so pseudonaives Nazi-Gelaber verwickelt. Das braucht unendlich viel doppelten Boden, damit es nicht falsch rüberkommt. Hat man vor solch unsympathischen Rollen eigentlich auch Angst?
Ja, auch da habe ich den Werner Fritsch getroffen und ich habe ihm vorgelesen aus seinem Hörspiel, ob das auch stimmt für ihn in seinem Kopf. Und auch davon war er überzeugt und wir haben das wirklich mit seiner Hilfe, sag ich mal, er hat mir viel Vertrauen entgegengebracht, haben wir das ja ganz gut hingekriegt.
Für mich ganz persönlich ist das eine ihrer wunderbarsten Rollen, die Emmy Göring, die man von Irm Herrmann nicht so unbedingt erwartet hätte.
Ja, ja, wir haben auch sehr genau gearbeitet. Ich wollte eigentlich, dass Himmler oder Göring oder Hitler mit Originalstimmen präsentiert werden im Hörspiel. Und er sagt dann, nein, es muss so klingen, wie die Emmy Göring Hitler oder den Göring im Kopf hatte. So muss es klingen, dann stimmt es.
Hörspiel, ist das wichtiger geworden, gerade so in den letzten Jahren? Ich bin Ohrenmensch und wir haben immer wieder Freude an den Wurfsendungen, von denen Irm Herrmann eine der markantesten Stimmen ist.
Naja, was heißt denn markant?
Doch, das hören wir jetzt mal, dann müssen Sie nicht rot werden, das ist einfach so.
Nicht da.
Wo denn?
Na da.
Da?
Nein, da.
Warum nicht da?
Na, da doch nicht da.
Ach so, da so nicht.
Nein, natürlich da nicht.
Okay, dann nicht da.
Ich freue mich ja, dass Sie lachen. Ich kann mich jedes Mal wegschmeißen, wenn ich das höre.
Ich habe das nie gehört.
War sowas, die Zusammenarbeit auch mit dem leider verstorbenen, wunderbaren Otto Sander,
ja,
war das Arbeit oder war das nur Freude?
Das war Freude. Er ist ja ein Könner vor dem Herrn gewesen. Und da ist es natürlich eine Leichtigkeit, so etwas zu spielen und zu sprechen.
Eine Leichtigkeit?
Ja.
Diese Stimme?
Ja.
Einfach Natur gegeben oder haben Sie da irgendwie was mitgemacht über die Jahrzehnte?
Ja, sowas wächst natürlich. Und je mehr man über sich weiß, desto mehr kann man auch zeigen. Das ist ganz klar.
Frau Herrmann, ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch, der nicht ganz einfach war zwischen sehr vielen Proben. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind.
Ich danke Ihnen, Frau Timm.
Und ich wünsche mir ganz privat noch viele Wurfsendungen fürs Deutschlandradio Kultur.
Ja, warten wir es ab.
In diesem Sinne, danke. Ja. Irm Herrmann hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Eine Erinnerung an die gestern verstorbene Schauspielerin. Und weil wir über die Wurfsendungen sprachen, die Irm Herrmann immer wieder für unser Haus mit viel Spaß und mit ihrer unverwechselbaren Art und Stimme gestaltete, habe ich Ihnen noch eine absolute Lieblingswurfsendung herausgesucht. Irm Herrmann und Otto Sander.
Du?
Ja.
Also? Ich.
Ja.
Also ich.
Ja?
Weißt du.
Was denn?
Ich denke, ich.
Ja.
Also,
ja.
Ich denke, du...
Ich?
Naja, schon.
Aha.
Ja.
Also ich...
Naja.
Und du?
Ich auch, natürlich.
Natürlich.
Hoffnung und Enttäuschung in 30 Sekunden. Irm Herrmann und Otto Sander gemeinsam in einer unserer Wurfsendungen hier im Deutschlandfunk Kultur.